Das NDR 2 Update um 12 mit André Schünke.
Der Zollstreit mit den USA ist gerade Thema bei einem EU-Treffen. Und in der Elbe bei Dömitz ist aktuell so wenig Wasser wie schon lange nicht mehr. Damit war zu rechnen. Am Wochenende, da ist der Brief von US-Präsident Trump bei der EU angekommen, in dem Trump Zölle von 30% auf Produkte aus der Europäischen Union ankündigt. Das Ganze nicht per sofort, sondern zum 1. August. Und genau darin liegt die Chance, hat Bundeskanzler Merz gestern Abend im Sommerinterview der ARD gesagt.
Aber nicht vor dem 1. August. Und ich habe das über das Wochenende sowohl mit Macron wie mit Ursula von der Leyen, am Freitag mit dem amerikanischen Präsidenten, intensiv besprochen. Wir wollen diese Zeit jetzt nutzen, der 2,5 Wochen bis zum 1. August, um eine Lösung hinzubekommen.
Ja, nicht nur der Bundeskanzler setzt auf Verhandlungen, die ganze EU tut das. In Brüssel, da beraten jetzt gerade die Handelsministerin und Minister der EU, Thomas Spickhofen, NDR 2 Brüssel. Welche Möglichkeiten haben die denn überhaupt noch?
Sie haben im Grunde eine Möglichkeit bei der EU schon verstreichen lassen in der vergangenen Nacht, als Sie erklärt haben, wir setzen dieses erste Gegenmaßnahmenpaket nochmal auf Hold, legen es nochmal auf Eis bis zum 1. August. Denn heute läuft diese erste 90-Tage-Pause ab für Gegenzölle, zum Beispiel auf Motorräder, auf Textilien, auf Mais. Da hat man gesagt, wir wollen weiter verhandeln, deshalb liegt das nochmal auf Eis. Und dann gibt es noch eine zweite Liste, die hat die EU Anfang Mai vorgelegt, eine Vorschlagsliste der Kommission mit 217 Seiten, Tausende Einzelposten von Spielwaren bis zu tiefgefrorenem Rindfleisch. Darüber beugten sich schon die Mitgliedsländer in den vergangenen Wochen, haben das nochmal ein bisschen abgespeckt und das liegt den Ministern auch vor. Also das ist die Liste der Gegenmaßnahmen, die man ergreifen könnte. Aber man hat sich ja dazu entschieden, jetzt erst nochmal 2,5 Wochen zu verhandeln.
Aber wenn man immer nur abwartet, so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange, macht sich die EU da nicht auch total erpressbar?
Ja, klingt so ein bisschen. Und wie man auf diesen 30%-Brief nun genau eingehen soll, da gibt's ganz unterschiedliche Meinungen zu in der EU. Das eine ist sicher das emotionale Moment. Im April wurden 20% angekündigt, dann hat man verhandelt und jetzt ist man auf einmal bei 30. Das wirft so ein paar Fragen nach der Ernsthaftigkeit von Verhandlungen auf US-Seite auf. Und dann ist da aber auch das rationale Moment. Handelsbeziehungen sind einfach enorm wichtig. Bundeskanzler Merz hat ja gestern auch gesagt, wenn das mit den 30% kommt, dann trifft uns das ins Mark. Der Handelskommissar Šefčovič sagt das ähnlich. Bei 30% sagt er, ist Handel praktisch nicht mehr möglich. Und deshalb will man weiter verhandeln, zumindest in den verbleibenden 2,5 Wochen noch. Aber man zeigt sich schon ein bisschen unter Druck durch diese Ankündigung.
Was würde denn das Ganze für uns Konsumenten in Europa bedeuten, wenn man sich nicht einigt?
Also für uns in Europa erstmal nichts, weil es geht ja um Produkte, die von Europa in die USA gehen. Also zunächst mal würde es die amerikanischen Verbraucher treffen, möglicherweise dort auch die Inflation nach oben schieben. Aber wenn wir Gegenzölle erheben auf diese besagte Liste mit Tausenden von Produkten, dann werden diese Produkte bei uns auch teurer und das könnte sich auch gegenseitig hochschaukeln. Deshalb, es ist von keinem Interesse für beide Seiten, weder für die europäische Seite amerikanische Zölle zahlen zu müssen und damit den Export einzuschränken, noch Gegenzölle zu erheben und damit die Dinge bei uns teurer zu machen.
Thomas Spickhofen, danke nach Brüssel. Das haben selbst Menschen, die schon ihr Leben lang in Dömitz an der Elbe in Mecklenburg-Vorpommern leben, so noch nicht erlebt. Aktuell hat der Fluss derart wenig Wasser, dass der Hafen von Dömitz gesperrt werden musste. Die gesamte Schifffahrt ist stillgelegt, weil die Boote an manchen Stellen schlichtweg auf Grund laufen würden. Fabian Weishaupt in der 2 Schwerin, was bedeutet das denn für die Menschen vor Ort? Wie wichtig ist die Schifffahrt auf diesem Abschnitt auch für den Tourismus?
Genau, vor allem für die Touristen ist das eigentlich sehr wichtig. Die legen gerne im Hafen an, dort in Dömitz, und bleiben ein paar Tage und fahren dann weiter in Richtung Müritz. Aber da ist gerade eine wichtige Schleuse in Lübs, die wird general überholt. Und deswegen ist der Tourismus an der Stelle gerade sowieso ausgebremst. Und damit sind auch weniger Touristen im Hafen.
Jetzt hat es am Wochenende in weiten Teilen des Nordens ja geregnet. Zuletzt gab es auch zumindest immer mal Regenschauer, auch wenn der Sommer vielleicht recht warm war. Vom Gefühl her passt das irgendwie nicht zur Meldung, dass jetzt die Elbe dort so stark ausgetrocknet ist. Was sind die Gründe dafür?
Ja, das ist die anhaltende Trockenheit der vergangenen Wochen und Monate. Das war bei uns in Mecklenburg-Vorpommern schon relativ trocken. Das Problem ist, es war halt langfristig trocken und das spiegelt sich dann am Wasserstand der Flüsse, in diesem Fall der Elbe, wieder. Und ja, die Schifffahrt ist ja momentan dort an der Stelle nicht möglich, weder von Hamburg noch aus Wittenberge kommend. Und ja, das betrifft auch gerade in der Urlauberzeit die Menschen, die gerne hier Urlaub machen möchten.
Ist denn absehbar, wann die Elbe da wieder ausreichend Wasser führen wird für Schifffahrt?
So richtig absehbar ist es nicht. Es gibt die Prognose, dass zum Ende der Woche der Pegel langsam wieder ansteigt. Das heißt, es könnte ein oder zwei Wochen dauern, bis die normale Schifffahrt wieder funktioniert. Das Problem ist, dass einfach über lange Zeit Wasser gefehlt hat. Und wenn jetzt Regen kommt, dann steigt der Pegel der Elbe nicht so schnell an. Das heißt, es braucht nicht nur Wasser von oben, sondern es bräuchte auch Wasser zum Beispiel aus der Talsperre in Tschechien bei unseren Nachbarn. Wenn das geöffnet werden würde, dann wäre wieder deutlich mehr Wasser in der Elbe und damit könnte sich der Pegelstand deutlich besser erholen.
Fabian Weishaupt, danke nach Schwerin. Ja, von viel zu wenig Wasser kommen wir jetzt zu viel Wasser. Auf den Tag genau 4 Jahre ist es heute her, dass das Ahrtal überflutet wurde. Aus einem relativ kleinen Fluss wurde ein reißender Strom. Wassermassen rissen 135 Menschen in den Tod und verwüsteten eine ganze Region. Bis heute ist der Wiederaufbau nicht abgeschlossen und viele Menschen sind traumatisiert, so wie Nicole Falkenstein. Sie war in Sinzig ehrenamtlich bei der Lebenshilfe aktiv und versucht bis heute zu verarbeiten, was da passiert ist.
Also immer wenn ich hier bin, dann zünde ich eine Kerze an, einfach damit die 12 nicht vergessen werden.
Hier auf dem Gelände der Lebenshilfe sind in der Flutnacht 12 Menschen im Erdgeschoss der Einrichtung ums Leben gekommen. Als Nicole davon erfährt, bricht eine Welt für sie zusammen.
Ich selbst habe in der Flutnacht hiervon nichts mitbekommen. Ich saß in meinem Dorf in der Eifel und wir hatten keinen Kontakt zur Außenwelt. Ich war gar nicht zu erreichen. Ich habe es später aus dem Fernsehen erfahren. Ich habe nur noch geschrien und war fassungslos. Und teilweise sehe ich es heute noch.
Vor allem die Bilder und Gerüche, die sie in den Wochen nach der Flut vor Ort erlebt, bleiben.
Und der Geruch, den werde ich nie vergessen. Modriger Schlamm und Benzin und Öl. Den werde ich in meinem Leben nicht mehr loswerden.
Nicole versucht zu dem Zeitpunkt einfach weiterzumachen. Glaubt, sie würde ohne professionelle Hilfe damit fertig werden. Sie trennt sich räumlich, verlässt die Lebenshilfe. Doch 2 Jahre später merkt sie dann, dass etwas nicht stimmt.
Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich habe nur noch die Decke angeguckt und das war's. Ich habe gar nichts mehr gemacht. Nur noch vor mich hingestarrt. Ich wollte mit keinem mehr reden. War so ein Komplettausfall irgendwann.
Die Wartelisten in der Psychotherapie sind lang. Auch 4 Jahre nach der Flut. Und oft kommt noch etwas dazu. Die Frage, wer eigentlich die Verantwortung trägt. Auch Nicole Falkenstein denkt so.
Ob es den Menschen hilft, wenn jetzt eine Person oder mehrere verurteilt werden, da bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, es würde helfen, wenn jemand die Verantwortung übernehmen würde.
Auch ist ihr heute nach Abschluss ihrer Therapie klar, Hilfe zu holen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein erster Schritt zurück ins Leben.
Jetzt zum Flutjahrestag werde ich immer noch mal ein bisschen nachdenklicher, wie viele andere auch. Aber mir geht's wirklich gut. Also die Therapie war der richtige Weg und ich bin gefestigt. Vielleicht sogar gefestigter als vor der Flut. Eine posttraumatische Belastungsstörung ist eigentlich eine vollkommen normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis. Man muss sich nicht dafür schämen.
4 Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal beschäftigt die Aufarbeitung immer noch viele Menschen. Lea Vassiliadis hat eine von ihnen in Sinzig getroffen. Ja, und gerade eben kommt noch die Meldung, dass Alfons Schubeck, der frühere Fernsehkoch, verurteilt wurde und zwar wegen Insolvenzverschleppung und Betrugs mit Corona-Hilfen. Das Landgericht München hat den 76-Jährigen zu 4 Jahren und 3 Monaten Gefängnis verurteilt. In die Strafe mit eingerechnet ist schon seine frühere Verurteilung wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Weil er unheilbar an Krebs erkrankt ist, ist aber noch unklar, ob er überhaupt zurück ins Gefängnis muss.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.